Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Live-Musik von Daniel Kaiser bei Eat, Read, Sleep, dem NDR-Bücher-Podcast. Sehr schön.
Hedwigs Theme, genau.
Ja, bis zur letzten Minute noch geübt. Hast du Harry Potter gelesen?
Ich habe, auf Polnisch habe ich es versucht zu lesen. Ich habe immer sehr intensiv Polnisch gelernt und habe mal versucht, dann einfache Bücher sozusagen zu lesen. Und ich habe ein, zwei Bände von Harry Potter auf Polnisch. Aber ich erinnere das jetzt also nicht mehr so ganz genau, wie die einzelnen polnischen Worte waren. Ich bin aber so kein Aficionado.
Kein
so
Potterhead.
Nein.
Wie wir Insider sagen. Es wird Zeit, dass Harry Potter mal vorkommt bei uns im Podcast, finde ich. Weil es wirklich eins der Bücher ist, die ganz viele Leute begeistert haben. Wir haben zum Beispiel auch eine Mail bekommen von Thorsten, der erzählt, dass er sich den ersten Band als junger Erwachsener gekauft hat, weil er irgendwann dachte, ich muss mal gucken, was dieser Hype eigentlich soll. Hat es sich in London gekauft, sich auf eine Parkbank gesetzt. Es war warm und der erste Band war noch dünn, schreibt er, und hat es in einem Rutsch durchgelesen. Und seitdem ist er auch drin. So, und
ein junger Kollege, Danny Marcus Marsalo, junger Typ, der läuft immer mit bibeldicken Büchern jetzt. Der liest und liest und liest und liest. Und der hat gesagt, Harry Potter hat mich zum Lesen gebracht. Das ist also ganz, ganz klassisch so, dass ganz viele Leute, also auch Leute, die jetzt Kultur- und Literaturredakteure sind, dass die von Harry Potter wachgeküsst wurden.
Genau, und guck mal. Ups, was ich dir mitgebracht habe. Es gibt ja viel Essen in Harry Potters Büchern. Und das ist eben das Tolle, dass man sich da so reinfühlen kann, indem man das nachkocht. Oder es gibt ja auch einiges zu kaufen inzwischen. Bertie Botts Bohnen zum Beispiel in jeder Geschmacksrichtung. Das kennst du wahrscheinlich dann auch nicht, oder? Das sind so Gelee-Bohnen, die dann aber, wenn sie rot sind, nicht unbedingt nach Erdbeer schmecken, sondern vielleicht auch nach Blut. Mhm. Und wenn sie weiß sind, vielleicht nach Vanillepudding. Vielleicht aber auch nach Seife oder schlimmere.
Die literarische Vorspeise.
Das sieht jetzt eigentlich aus wie ganz normale weihnachtliche Rosinenkekse. Also würde ich jetzt als Muggel so sagen.
Oder ja, es sind Hagrids Felsenkekse, heißen sie. Die kommen genau so in den Büchern vor. Und ich habe ja schon gesagt, es kommen sehr viele Gerichte und auch Getränke in den Büchern vor. Und man denkt, wenn man das liest, ich glaube vor allem auch als deutsches Kind, dass es alles magische Gerichte sind. Also ich meine, klar, wenn steht Siruptorte, Schluckaufdrops, Rosinenpudding, Kürbispastete, Butterbier, denkt man so, alles magisch. Aber tatsächlich hat J.K. Rowling typische englische Rezepte oder Gerichte gemischt mit Sachen, die sie sich ausgedacht hat. Schluckaufdrops zum Beispiel hat sie sich natürlich ausgedacht. Siruptorte ist ein englisches Gericht, das gibt es da wirklich. Ich kannte das auch nicht, aber ich habe es nachgelesen, das gibt es da wirklich. Und Felsenkekse eben auch, Rockcakes, sind typische englische Kekse.
Ich hoffe, sie sind weicher als der Name, ich probiere mal.
Ja, probier mal, tatsächlich, sie sind weich, ne? Der Name kommt nämlich nicht von dem Härtegrad, sondern von der Form. Guck, die sehen so unförmig aus.
Ich sag mal, ein Glas Milch wäre ganz gut, ein bisschen dreich sind sie.
Aber Hagrid, der Riese bei, oder der Halbriese bei Harry Potter, serviert sie immer Harry und Ron. Und da sind sie steinhart, weil er sie falsch backt. Und deswegen mag sie keiner bei Harry Potter. Das ist, das habe ich nämlich nachgelesen, fand ich sehr interessant. Tatsächlich ein typisches englisches Gericht aus der Kriegszeit. Da hat man regelrecht dafür geworben, diese Kekse zu backen, weil da besonders wenig Zucker und nur ein Ei drin ist. Also Harry Potter Fans mögen es ja gerne, sich Harry Potter irgendwie nach Hause zu holen. Ich selber habe schon sehr viele Harry Potter Veranstaltungen gemacht, private Partys und auch Partys mit dem NDR zusammen für Kinder und auch für Erwachsene. Das war immer großartig, weil man da eben auch das Essen dann irgendwie umsetzen konnte. Und ich habe ja schon vorher gesagt, Daniel, ich werde so ein paar extra Geschenketipps hier so reinschmuggeln in die Sendung. Weihnachten steht kurz bevor, das ist die letzte Podcast-Folge vor Heiligabend. Und für Harry Potter-Fans, die schon alle Bände haben und alle tollen Bildbände, Zusatzbände haben, das inoffizielle Harry Potter Koch- und Backbuch. Mm. Da steht auch ein Rezept für Felsenkekse drin. Und für einiges mehr. Das ist wirklich ganz toll. Und das wird sicherlich Erwachsene und auch Kinder, die Harry Potter-Fans sind, sehr erfreuen. Wirklich ein tolles Weihnachtsgeschenk.
Also Harry Potter Weihnachtsessen ist gesichert.
Jetzt ist es schwierig, eine Überleitung zu finden.
Sie ist unmöglich. Es gibt keine Überleitung auf keiner Ebene, die mir einfallen würde. Deshalb knallhart ins kalte Wasser.
Harter Schnitt.
Harter Schnitt.
Die Bestseller-Challenge.
Der neunte Arm des Oktopus, so heißt das Buch, das wir uns in der Bestseller-Challenge in dieser Woche zugelost haben. Ein Polit-Thriller, nicht von irgendwem, sondern von, Trommelwirbel, Dirk Rossmann. Das ist der von der Drogeriekette. Und der hat ein Buch geschrieben, wie der Klimawandel gestoppt werden könnte, als Roman, als Thriller. Und darum geht es. Die Folgen des Klimawandels werden immer dramatischer. Da beschließen die USA, China und Russland eine Öko-Weltregierung zu bilden. Alles wird der Rettung des Klimas untergeordnet. Also Greta setzt sich durch mit ihren Anliegen. Das Geld dafür kommt aus dem Verteidigungshaushalt, weil jetzt Frieden ausgebrochen ist. Eine Ökodiktatur aus reiner Vernunft. Und wer nicht mitmacht, der wird als Gegner behandelt. Im Buch geht es jetzt darum, ob die Regenwaldnation Brasilien weiter rodet oder ob sie mitmacht. Ob es zum Äußersten kommt und die USA, China und Russland Brasilien angreifen. Und dann versuchen noch Gegner, das Ganze zu stoppen. Also mächtige Geheimdienstleute, Militärs aus Russland und China, Waffenhändler, die wollen putschen. Showdown dann in Brasilien. Katharina, wie fandst du es? Den neunten Arm des Oktopus. Ist Dirk Rossmann ein würdiger John le Carré-Nachfolger?
Oh mein Gott. Ich hätte eigentlich gerne hier so einen extra Jingle noch gebaut, der ungefähr so lautet wie Ding, 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 Ding. Kein Geschenketipp. Bitte nicht verschenken. Ich finde, das Buch ist eine Frechheit. Ich finde es richtig, richtig furchtbar. Du nicht?
Ich ringe noch nach Worten. Ich wollte heute mal ein bisschen wie Jan auch was Positives finden. Ich sag mal, es fängt stark an und lässt stark nach. Die Idee, was, wenn die Mächtigen der Welt umschwenken sollten, dieses Gedankenexperiment ist ja interessant.
Die Idee fand ich auch gut.
Und wie er beschreibt, wie am Anfang sibirische Hirten plötzlich an Milzbrand erkranken, weil Erreger in diesem auftauenden Permafrostboden wieder aktiv werden. Die Geschichte wird dann immer konstruierter, immer unrealistischer. Figuren aus den abgeschmacktesten 90er-Jahre-Hollywood-Action-Thrillern, die Bösewichte, ein rustikaler Russe, ein verschlagener, arroganter Chinese und dann ein sehr dunkelhäutiger Waffenhändler aus Afrika, Killer mit ungezügelter sexueller Lust, also der gefährliche, sexuell übergriffige schwarze Mann als Bösewicht.
Furchtbar.
Mit Klischee ist das noch freundlich umschrieben.
Und außerdem, ich meine, als du sagtest, der Anfang, ich war kurz schockiert, also meinst du, es fängt stark an. Ja, die ersten drei Seiten,
stimmt,
mit diesem Permafrost-Ding. Und dann kommt aber alle zwei Seiten ein neuer Handlungsort, eine neue Handlungszeit, neue Personen. Also das spielt ja teilweise 2021, 23, 2100 oder 200.
Ja, die Sprünge in die Zukunft. Ja,
unglaubliches Hin und Her. Man wusste überhaupt nicht, wo man ist. Man wusste überhaupt nicht, wer überhaupt da agiert. Also völlig wirr. Und ich musste zwischendurch mal kurz gucken, ist das vielleicht im Selbstverlag erschienen und ich habe es übersehen?
Nein,
es ist bei Lübbe jetzt nicht unbedingt ein super literarischer Verlag, aber trotzdem, ich meine, ich war echt schockiert, das ist geschrieben wie so ein Schüleraufsatz.
Die Fragen, die er stellt, also auch diesen Zeitsprüngen Zukunft in 100 Jahren, nachdem wir in einer klimageretteten Welt leben. Die Frage ist ja interessant, die da auftaucht, wäre es nicht besser, wenn die künstlichen Intelligenzen mit ihrer Logik den Menschen alle Entscheidungen abnehmen. Die Idee ist super, aber was Rossmann draus macht, das ist wirklich so halbgares Zeug. Ich habe mich gefragt, warum das ein Bestseller ist.
Ja.
Ich habe mir schon gedacht, weil er das Ding in seinen eigenen Filialen verhökert. Ich kann es mir nicht anders erklären. Er will ja wohl was bewegen und er nennt das Buch ein Pamphlet. Angeblich haben ja 13 Leute mitgeschrieben. Ich sag mal, ein Lektor war wohl nicht dabei.
Offensichtlich
das ganze
nicht.
Schreibe ist so unerfreulich. So dieser Thriller-Stil, Brasilia, 14. Mai 2025 und dann Zeitungsartikel, diese endlose Antrittsrede der amerikanischen Präsidentin.
Unglaublich, wo ich auch dachte, so lang hat doch noch nie in seinem Leben irgendein Präsident
hat
geredet.
Keinen Rhythmus, keine Seele. Und dann diese Randschmeiße an Putin. Das hat mich auch noch mal so geärgert.
Auch ganz schlimm.
Ich verrate jetzt die letzten Seiten, also alle, die nicht gespoilert werden wollen, die 10 Sekunden mal die Ohren zuhalten oder wenn ihr im Auto seid, laut singen. Putin bekommt den Friedensnobelpreis. Der Buddy von Dirk Rossmanns Skatkumpel Gerhard Schröder ist der strahlende Held der Klimaweltrettung. Das ist mal eine literarische Überraschung.
Und
am Ende baut er sich noch selbst ein.
Das Allerschlimmste an dem Buch ist ja wohl der Epilog. Da hat er sich selber in der dritten Person reingeschrieben, wie er die Idee zu dem Buch hatte, bei einem Skatabend in Hannover mit seinen drei Kumpels,
ja.
Gerhard Schröder,
ja.
Martin Kind und irgendein Zahnarzt, ja. den ich nicht kenne. Und am Ende drückt er Schröder ja das Buch von Cy Montgomery. Ja. Und Achtung, hoffentlich kriegt Cy Montgomery niemals dieses Buch von Dirk Rossmann zu lesen. Das ist nämlich eine sehr gute Autorin, die ein sehr gutes Buch geschrieben hat, Rendezvous mit einem Oktopus. Ja. Und das ist offensichtlich die Inspiration für Rossmann und er drückt dann Georg Schröder dieses Buch in die Hand. Dieser Epilog, da dachte ich, oh.
Also dieses Einbauen, das soll so ein Augenzwinkern sein, so lustig. Aber Herr Rossmann, sollten Sie uns hören, dieses Augenzwinkern, das ist nicht charming, das ist eher wie ein narzisstischer Tick. Sie können ja über Klimarettung so eine, das ist ja ein spannendes Thema. Das funktioniert ja auch und das bewegt uns daraus. Wie kann man die Welt ändern? Man kann ja was ändern wollen. Aber das Unverzeihliche, Dirk Rossmann hat ein langweiliges Buch geschrieben. Es ist überhaupt nicht spannend.
Buch. Ja, ich finde, man kann eigentlich sagen, es ist das schlechteste Buch des Jahres.
Es gehört zu den drei schlechtesten Büchern, die ich gelesen habe, ja, ganz sicher.
Oh,
also wirklich ganz schlecht. Also Dave Eggers fand ich ganz furchtbar.
Das ist aus aber anderen nicht Gründen. Schlechter.
Nee, es ist nicht schlechter. Das ist wirklich sehr schlecht hier. Das ist ein richtiges Ärgernis. Also ich habe wirklich mich sehr, sehr geärgert. Auch hier eigentlich das Thema, wie gesagt, gut, aber dann wirklich.
Ja, man fragt sich, was diese 13 Menschen gemacht haben an dem Buch. Ist ja auch nicht so dick.
Es ist nicht so dick.
Okay, das hätten wir schon mal das schlechteste Buch des Jahres gekrönt.
Eine veritable Warnung, genau.
Noch vor unserer Silvestersendung. Ist eigentlich schade.
Wer weiß noch, was noch kommt.
Ja, oh Gott, stimmt. Wir haben ja die Bestsellerlose wieder dabei. Da ist noch einiges drin.
Was hast du denn noch gelesen diese Woche?
Ja, ich habe
jetzt noch mal
zum
einen Keks.
Glück,
ist
er ist noch mal ein Keks, während ich mich in andere Sphären schraube. Ich habe nämlich ein ganz tolles Buch gelesen, zum Glück außerdem noch. Und zwar ein Kinderbuch von Catherine Rundell, ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer. Kennst du das, Daniel, wenn man so ein Buch eher neutral anfängt, weil man nichts Großes, also man erwartet eigentlich nicht, man weiß jetzt nicht genau die Autorin, der Titel und man fängt einfach so an und denkt so nach wenigen Seiten, oh Gott, es ist so gut. Kann es bitte so gut bleiben? Und man hat die ganze Zeit fast so Angst, dass irgendwas Doofes passiert, dass es dann doch nicht mehr so gut bleibt.
Du, das hatte ich hier bei Rossmann in den ersten zwei Seiten. Ja.
Da hast du aber nicht gedacht, hoffentlich bleibt das so gut, oder?
Ja, ich habe gedacht, na, wenn es so weitergeht, ist es okay.
Nee, aber ich finde, es gibt so Bücher, wo man dann so ganz atemlos ist denkt so.
Elektrisiert von der ersten Sekunde.
Ja, wenn es so gut bleibt und man hat immer so ein bisschen Angst. So. Und das ist so ein Buch. Also die ersten Seiten wirklich eine Verheißung und es ist so geblieben. Das spielt zur Zeit der Prohibition in New York, was schon mal eine sehr besondere Stimmung gerade für ein Kinderbuch erzeugt, finde ich. Also so auch von Geheimnis und Verbotenem und aber auch Glamour. Und in dieser Welt landen Vita und ihre Mutter, die kommen mit dem Schiff aus England, um den Großvater zu besuchen, der durch einen Betrug das Familienanwesen verloren hat und jetzt in einem kleinen Apartment in New York lebt. Und Vitas Mutter will ihn zurück nach England holen, aber das Kind Vita beschließt, dass sie Hudson Castle, so heißt das Anwesen, zurückholen will für den Großvater oder doch wenigstens den Smaragd, den ihr Großvater da versteckt hat. Nun muss man wissen, Vita, die Heldin, das ist ein ganz zierliches Mädchen mit einem Handicap. Sie hatte Kinderlähmung und seitdem ist ihr linkes Bein dünner und schwächer und der eine Fuß ist etwas krumm. Das heißt, sie ist also gehandicapt und jetzt nicht unbedingt gut ausgerüstet für ein sehr rasantes Abenteuer. Aber ihr Großvater hat ihr beigebracht, meisterhaft zu werfen. Sie kann einen Apfel im Baum aus 50 Schritt Entfernung treffen und sie kann ihr Messer so werfen, dass es am anderen Ende des Zimmers punktgenau in einem Butterfässchen landet. Also eine ungewöhnliche Fähigkeit und sie ist super unerschrocken und sehr willensstark. Wirklich eine ganz großartige Heldin, das merkt man schon nach wenigen Seiten. Und als sie dann erfährt, dass ihr Großvater von diesem stadtbekannten Verbrecher Victor Sorotore, also so ein bisschen so ein Mafia-Typ, über den Tisch gezogen wurde, da schwört sie Rache und schmiedet einen Plan, wie sie eben dieses Anwesen und den Smaragd zurückkriegt und bekommt Hilfe von zwei Zirkusjungen und einer Taschendiebin, also noch drei weitere echt besondere Charaktere. Und das Ganze ist ein wirklich unglaublich skurriles, super liebenswertes Heldenquartett. Ich war, wie gesagt, ziemlich von Anfang an schockverliebt in dieses Buch und wirklich spätestens nach einer Passage auf Seite 24, die lese ich jetzt mal kurz vor, Vita sagte, ich mache jetzt Würstchen mit Ketchup. Sie hatte Ketchup auf dem Schiff entdeckt und seither täglich gegessen. Es war eine Offenbarung. Willst du auch was? Fragte ihren Großvater. Er schüttelte den Kopf. Sehr nett, aber ich verzichte. Vielleicht Kaffee? Vita wusste, dass man in Amerika Kaffee trank. Sie fand, dass er wie wütender Matsch schmeckte. Aber sie wusste, dass andere ihn gern tranken. Ich finde, da macht Catherine Rundell so viel richtig mit diesen wenigen Sätzen. Also erstmal gibt es so ein Bild von der Person. Man kriegt so ein Gefühl für die Zeit, selbst wenn Kinder natürlich nicht wissen, was das für eine Zeit ist zur Zeit der Prohibition. Mhm. Das wird so an denen so ein bisschen vorbeirauschen. Aber sie kriegen das Gefühl, dass es eine vergangene Zeit ist, in der man Ketchup in Europa noch nicht kennt. Und diese Formulierung, Kaffee schmeckt wie wütender Matsch, zeigt irgendwie, wie gut, finde ich, sich die Autorin diese Kinderperspektive baut. Ja. Ohne krampfhaft in so eine Kinderrolle zu schlüpfen, sondern eben sehr, sehr literarisch. Es ist wirklich große Literatur für Kinder ab ungefähr 11, würde ich sagen. Aber das können genauso gut Erwachsene jeden Alters lesen. Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer von Catherine Rundell.
Andere Zeit ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich so ein Buch aus dieser anderen Zeit gelesen. Tim Krohn, Die heilige Henny der Hinterhöfe. Das ist ein Berlin-Roman über die 20er Jahre.
Frech. Ach, das passt ja.
Frech, schnell, farbig. Genau, es geht um Henny, am Anfang auch ein junges Mädel. Das Mädchen wächst im Hinterhof einer Mietskaserne am Prenzlauer Berg auf. Aber an ihrem vierten Geburtstag, also in einfachen Verhältnissen, wird ihr geweissagt, dass sie zu höherem geboren sei. Also immer wieder dieser Berliner Dialekt, der wunderbar so ausgeschrieben. Also man muss da auch als Hamburger muss man da auch drüber schmunzeln. Das ist natürlich sehr lustig. Und sie sucht so ihren Weg durch Babylon, Berlin. Sie ist Vorführdame im KDW. Mit ihrem Bubikopf zeigt sie so der feinen Gesellschaft, den feinen Damen, die tollen Klamotten, führt sie davor. Sie ist Ansagerin in so einem Kabarett. Am liebsten wäre sie aber Schauspielerin. Das Ganze durch eine Zeit von Inflation, von Hunger. Das Ende des Ersten Weltkrieges auch noch. Die Familie aufgerieben, die Mutter eine Jüdin, ihr Bruder so ein Kommunist. Ein Gesellschaftsroman, der auch so mal reinschnuppert in die Partys der gehobenen Gesellschaft. Sie trifft Magnus Hirschfeld, lässt sich von ihm untersuchen, als sie denkt, sie ist schwanger. Und da tauchen ganz schlimme Schicksale auf, aber die werden alle mit Berliner Witz weggelächelt. Eine Unbekümmertheit bis zum Schluss und bis zu ihrem Ende. Das ist total witzig, aber es bleibt einem immer das Lachen im Halse stecken. Also das Buch, das klingt wirklich von vorne bis hinten heiter. Und doch handelt es von dieser extremen Zeit und von diesem aufziehenden Unwetter. Die Nazis, die Anfang der 20er Jahre noch nicht ernstzunehmende, mit Kreide malende, Hakenkreuz malende Typen sind. Und dann werden aber aus Kreide werden dann Pflastersteine, die in Scheiben fliegen. Also immer ein erschütternder Kern und alles so leicht und unbekümmert. Als Kind spielt sie Spionin am Ende des Ersten Weltkriegs und denunziert einen harmlosen Nachbarn, der dann von der Schutzpolizei tatsächlich abgeholt wird. Und das wird alles in so einem Ha-Ha-Ha-Ton erzählt. Aber das ist Absicht. Mhm. Und das ist toll. Das hat einen ganz starken Impact. Da ist wirklich alles dabei, diese rauschhaften 20er. Zille ist dabei, Brecht. Das merkt man ja am Titel, die heilige Henny der Hinterhöfe, ist ja so eine Brecht-Anlehnung, Babylon, Berlin. Also das ist Berlin-Alexanderplatz, Miet Bund, so ein bisschen, die heilige Henny der Hinterhöfe, Tim Krohn. Und wirklich schönes Buch.
Passt zu 20er Jahre, was unbedingt, ich gerade genau vorgestellt habe, und passt zu unserer vorletzten Folge, wo wir ja Volker Kutsche zu Gast hatten.
Zu Gast hatten, genau. Ich habe jetzt schon 2 von 3 Keksen aufgegessen. Ich hoffe, du hast noch eine Dose mit Nachschub. Die sind wirklich sehr lecker. Also ja, am Anfang.
Trotz der Trockenheit.
Ja, am Anfang war sie ein bisschen trocken. Aber ich habe schon gedacht, du musst ein Heimlichmanöver bei mir anwenden. Aber das ist jetzt beim zweiten. Da waren offenbar ein paar mehr Rosinen jetzt irgendwie auch drin. Also ist noch einer übrig. Die muss ich mir jetzt aufteilen für den Rest, ne?
Ja, ich habe hier natürlich noch eine kleine Notreserve. Okay. Und ich habe dir diesmal keinen Tee mitgebracht. Ja, das stimmt natürlich. War ein bisschen hektisch vorhin. Ja, sorry. Ich würde sagen, dann versuchen wir jetzt mal unseren Gast zu erreichen. Wir wollen hier ja in unserem Podcast nicht nur mit Autoren und Autorinnen sprechen, sondern immer auch mal Büchermenschen vorstellen. Also Menschen, die auf irgendeine Weise mit der Welt der Bücher zu tun haben.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Florian Valerius ist Buchblogger, wohl der bekannteste in Deutschland, und darüber reden wir auch gleich. Aber Florian ist auch Buchhändler in Trier und wir zeichnen unseren Podcast ja meistens montags auf. Und heute ist also der Montag vor dem Lockdown und deshalb wäre unser Gespräch mit Florian fast ausgefallen. Denn es war natürlich klar, wenn der Lockdown kommt, dann heißt das für den Buchhandel Ausnahmezustand im Laden. Richtig, Florian?
Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Also ich hätte jetzt eher kriegsähnliche Zustände gesagt. Also normalerweise wäre heute mein freier Tag gewesen.
Oha.
Und es hat sich dann abgezeichnet, dass der Lockdown mittwochs kommt. Und dann habe ich natürlich gesagt, Leute, ich muss euch unterstützen und helfen. Und also in dem Moment, als wir die Tür heute Morgen aufgesperrt haben, haben uns die Leute fast überrannt. Also es ist gerade äußerst krass. Aber es macht natürlich auch Spaß, nur halt unter Corona-Bedingungen wie alles dieses Jahr ist es halt ein sehr besonderes Weihnachtsgeschäft einfach.
Was geht denn besonders gut gerade heute und gerade jetzt in den letzten Tagen?
In den letzten Tagen natürlich, ihr könnt es euch denken, die Biografie von Barack Obama. Mhm. Und ansonsten habe ich das Glück, ich arbeite ja in einer ganz kleinen Buchhandlung, die ich als Stadtteilbuchhandlung bezeichnen würde. Und da gehen hauptsächlich die Titel, die ich natürlich den Kunden empfehlen. Ich bin seit über 10 Jahren hier, die kennen mich alle, ich kenne alle mit Namen, ich kenne ihre Geschmäcker. Und deswegen mache ich eigentlich hier die Bestseller.
Ach so, das ist natürlich sehr gut. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Wie macht ihr es denn, wenn jetzt Mittwoch der Lockdown ist, dann liefert ihr bestimmt weiter aus, oder? Das machen doch fast alle Buchläden.
Genau, also wir sind weiterhin für alle da. Wir sind per Telefon erreichbar, wir sind über Mail erreichbar und wir haben extra Fahrradboten, die hier in der Gegend dann rumfahren, die Sachen persönlich kontaktlos ausliefern oder halt die Post.
Wir hatten neulich eine Buchhändlerin aus Hamburg hier zu Gast und die hat so leise ein bisschen verschwörerisch gesagt, weil man es nicht so laut sagen möchte, eigentlich war 2020 für uns als kleine inhabergeführte Buchhandlung ein gutes Jahr. Die Menschen haben sich an uns erinnert.
Das kann ich nur unterstreichen. Die Leute haben sich an uns erinnert. Sie sind wiedergekommen. Sie haben uns, die sowieso kommen, noch mehr unterstützt als sonst. Man muss natürlich dazu sagen, im Lockdown haben halt andere Kosten den Gewinn natürlich geschmälert. Aber was den puren Verkauf an Literatur, an Büchern angeht, ist das ein Hammerjahr.
Ja, und wir haben schon gesagt, du bist ja einer der bekanntesten Buchblogger in Deutschland, beziehungsweise Bookstagrammer mit 21.000 Abonnenten. Das musst du jetzt einmal kurz erklären für Leute, die das Wort Bookstagrammer noch nie gehört haben. Wie Daniel zum Beispiel.
Also viele kennen wahrscheinlich die App Instagram. Das ist ja eine App, auf der man hauptsächlich Fotos postet. Da kennt man natürlich viele Fashion- und Beauty-Blogger, Reiseblogger. Und da gibt's halt, das hat mal eine andere Moderatorin so schön gesagt, da gibt's ein kleines Dorf, das nennt sich Bookstagram. Und da sprechen die Menschen über Bücher. Und mich hat sie da mal als Bürgermeister von Bookstagram bezeichnet.
Jetzt musst du noch mal erklären, was genau machst du denn da überhaupt?
Genau, also ich fotografiere die Bücher, die ich gelesen habe, setze sie in Szene und dann schreibe ich kurze Rezensionstexte dafür. Also das ist halt das große Gegenteil zu einem Blog, wo die Artikel meistens länger sind, bist du halt bei Instagram auf eine bestimmte Länge festgelegt. Und das kommt mir ganz zugute, weil ich mache da jetzt gleich wie im Laden, nämlich Bücher empfehlen. Und da habe ich ja auch nur eine gewisse Zeitspanne, um den Kunden, die Kundin zu überzeugen von einem Buch. Und ich glaube, das kann ich ganz gut.
Wenn du sagst, du setzt deine Buchempfehlungen gut in Szene für ein Foto. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man das gar nicht kennt?
Oft mache ich einfach nur ganz schlicht das Buch mit meiner Hand dazu. Das ist quasi wirklich so ein Wiedererkennungsmerkmal. Und dann gibt es aber auch einfach Bücher, da habe ich beim Lesen dann schon eine Idee, wenn da irgendwas Besonderes erwähnt wird oder irgend so was Hintersinniges dazu. Also nach wie vor, glaube ich, mein Highlight ist das Buch von Leila Slimani, Dann schlaf auch du. Und in diesem Buch kam halt ein verrottetes Hühnchen drin vor. Und dann musste der Mann zu Hause Hühnchen machen, das haben wir dann gegessen und die abgenackten Knochen habe ich dann neben das Buch gelegt und die mit aufs Foto gesetzt. Also wenn es dann halt so einen coolen inhaltlichen Bezug hat, dann setze ich das so in Szene.
Das passt ja total gut zu unserem Podcast.
Genau. Wer folgt dir denn so?
Ähnlich wie in der Buchhandlung, also es ist leider so, Frauen lesen mehr als Männer und Frauen lesen auch anders als Männer. Und so sehe ich in meinen Insights, dass es fast 80% Frauen sind, die mir folgen. Und auch ähnlich wie in der Buchhandlung, der Altersdurchschnitt ist so zum größten Teil zwischen 35 und 60. Also ich habe auch noch viele jüngere Follower, aber der größte Teil ist 35 bis 60.
Dein Motto, kann man ja nachlesen bei Instagram, ist ja Make Reading Sexy Again.
Genau.
Hast du das Gefühl, dass das durch dieses Bookstagramming tatsächlich nochmal eine ganz neue Community sich da bildet, eine ganz neue Zielgruppe, die das Lesen irgendwie nochmal anders feiern? Das habe ich manchmal das Gefühl.
Genau, also das sehe ich ganz genauso. Also es sind unglaublich viele junge Damen zum Beispiel, die auf Bookstagram unterwegs sind. Es sind so ganz viele junge Menschen, die halt digital affin sind, aber trotzdem das klassische Buch noch feiern und das halt auf diesem digitalen Kanal. Und das finde ich einfach großartig, wenn sich so die Zukunft Zukunft mit dem Buch verbindet und das weiterhin Bestand hat. Also man könnte ja auch denken, wenn die alle so digital unterwegs sind, lesen sie alle nur E-Books. Aber nee, die feiern wirklich alle noch das klassische Buch.
Und ja auch dieses Gefühl, ne, zum Lesen, was ja ein bisschen gut
dieses
passt.
Dieses haptische.
Und auch was drumrum arrangieren. Ich habe ja, Daniel, ein paar Felsenkekse arrangiert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du weißt, aus welchem Buch das ist.
Ich bin überfordert, befürchte ich. Nee.
Harry Potter.
Bei mir.
Oh, da muss ich ja immer gestehen, ich bin ja einer der wenigen Menschen, die Harry Potter nicht gelesen haben.
Oh Gott, Skandal.
Ach, es geht.
Du bist ja kein Buchhändler, Daniel.
Nein, aber trotzdem. Aber die Kekse waren sehr lecker. Also der erste war noch ein bisschen trocken und dann ging es aber dann. Dann wurden die Rosinen etwas fruchtiger, genau.
Diese bildliche Inszenierung, Florian, kannst du denn bei uns bewundern?
Ja, ich bin schon gespannt drauf.
Daniel und ich und auch Jan, wir werden ja auch oft gefragt, welches Buch soll ich denn meiner Mutter, meiner Tante, meiner Oma, meinem Onkel schenken? Und ich finde immer, wenn man so im Gespräch die Vorlieben der Leute so ein bisschen abklopfen kann, was die schon mal gut fanden oder wofür die sich so generell interessieren, dann kann man da auch gut was empfehlen. Aber es gibt nur ganz wenige Bücher, von denen man sagen kann, das ist fast für jeden Geschmack was. So eine Art Buch-Universalgeschenk. Teilst du das und hast du da was?
Ja, das ist schon schwierig. Also ich kann viele, viele Frauen wirklich glücklich machen. Bei Männern habe ich oft Probleme, für die passende Lektüre zu finden, weil die schon eher speziell lesen. Aber es gibt so ein paar ganz wenige Titel, wo ich sage, die könnt ihr als Ehepaar gemeinsam auch lesen oder die kann man auch den Männern gut schenken.
Sag mal eins.
Also eins ist sowieso eines meiner absoluten Jahreshighlights. Das ist von Rachel Elliott, Bärenfüttern verboten. Das ist auch einer meiner Topseller gerade hier in der Buchhandlung.
Wenn du sagst, du kannst viele Frauen glücklich machen, mit welchem Buch geschieht das denn? Muss ja gar nicht neu sein.
Da habe ich natürlich immer die Mariana Lecki, was man von hier aus sehen kann. Das kann man auch Männern schön in die Hand drücken. Das ist so einer der Standard-Backlist-Titeln, die man als Buchhändler da liegen hat. Und natürlich Isabel Bogdan, der V.
Dein Username bei Instagram ist literarischer Nerd. Fühlst du dich denn so als Nerd oder ist das nur so Augenzwinkern? Oder bist du so einer, der sich auch wirklich in Bücher wurmartig vergräbt?
Also für mich ist Nerd ja auch ein vollkommen positiv konnotiertes Wort. Und deswegen, was Bücher angeht, bin ich definitiv ein Nerd, weil ich mich da richtig reingrabe und das einfach mein Leben ist und meine Passion und meine Berufung. Und das Nerd habe ich halt auch gewählt, weil ich zwischendrin auch mal eine Serie vorstelle oder einen Film und da passt das Nerd-Thema eigentlich ganz gut allgemein.
Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg in diesem druckvollen Weihnachtsgeschäft jetzt und frohe Weihnachten und viele schöne Bücher unter dem Weihnachtsbaum.
Ja, unbedingt. Tschüss, Florian.
Tschüss, danke euch.
Ja, interessant, also wie das Internet auch diesem guten alten Onkel Buch sozusagen eine neue Welt im Internet eröffnet. Das ist doch der Hammer eigentlich.
Ja, und es lohnt sich wirklich da mal reinzugucken, bei Instagram Hashtag Bookstagram oder sowas einzugeben. Ich finde das echt beeindruckend, wie die jungen Menschen sind, vor allem Frauen, das so richtig feiern und sich richtig viel Mühe geben, da so Fotos von ihren Lieblingsbüchern zu machen mit irgendwelchen Accessoires, die dazu passen. Das ist echt toll.
Und Frauen und Männer lesen anders, lesen unterschiedlich. Es gibt so etwas wie Frauen- und Männerbücher. Wir haben schon drüber gesprochen, wir bleiben dran. Und bei den All-Time-Favorites in dieser Woche haben wir tatsächlich Tipps von einer Frau und einem Mann.
Die All-Time-Favorites.
Ja, ich habe einen Tipp von Philipp mitgebracht. Ihm ist aufgefallen, dass wir bis jetzt nur ein Sachbuch in all unseren Podcast-Folgen als Lesetipp hatten und schlägt uns deshalb Atlantikfieber von Joe Jackson vor. Das ist ein Sachbuch, ist allerdings fast wie ein Roman geschrieben. Ich habe das auch gelesen damals, als es erschienen ist. Der Autor erzählt da drin die Geschichte des ersten Non-Stop-Atlantikflugs und zwar wirklich, wirklich spannend und detailliert. Wir wissen ja alle, dass Charles Lindbergh dieses riskante Wettrennen gewonnen hat, 1927. Aber was geschah eigentlich mit seinen 15 Mitstreitern? Welche Intrigen wurden da gesponnen? Welche Techniken ausprobiert? Welche Tragödien spielten sich im Hintergrund ab? Und Philipps Lieblingsgeschichte, schreibt er in diesem Buch, ist die von dem Italiener De Pinedo, ein Flieger, der schon ganz viele Rekorde mit seinem Wasserflugzeug gebrochen hatte und 1927 gerade von einer lebensgefährlichen Expedition aus dem Amazonas zurückkehrt, will dann bei diesem Wettrennen eigentlich gar nicht mitmachen, wird aber von Mussolini gedrängt, wegen des erhofften Prestigegewinns natürlich für das Land. Am Ende scheitert De Pinedo schon vor dem ersten Versuch und zwar ziemlich tragisch, weil sein Flugzeug nämlich bei einer Werbeveranstaltung beim Auftanken abfackelt, weil irgendjemand so eine Zigarettenkippe irgendwo hingeschnipst hat und dann ist das ganze Flugzeug in Flammen aufgegangen. Und ich habe nochmal nachgelesen, ich habe sie tatsächlich gefunden, meine Rezension von 2013, was ich denn über dieses Buch damals gedacht habe, weil ich mich auch nicht mehr so genau erinnern konnte. Ich habe folgende weise Worte geschrieben. Mal ein ganz anderer Einblick in die 20er Jahre. Weniger Wasserwelle, mehr Motoren. Es geht um klopffesten Treibstoff, wassergekühlte Triebwerke, luftgekühlte Sternmotoren. Und es wimmelt von Namen. Flugzeugtypen, Herstellerfirmen, Piloten, Ingenieure, Geldgeber, Gattinnen. Insgesamt zu wenige Gattinnen, allerdings um das Buch für Frauen attraktiv zu machen. So habe ich es empfunden, als ich es gelesen habe.
Wieder eine Männerbuchdebatte.
Ja, wieder eine Männerbuchdebatte. Genau, und da gab es ja auch ein bisschen böse Mails, das könnte man gar nicht so sagen. Frauen interessieren sich auch für Technik und so weiter. Ich interessiere mich auch schon dafür, ich habe ja auch das ganze Buch gelesen. Ich glaube trotzdem, ist es wahrscheinlich eher ein Männerbuch. Philipp meint auf jeden Fall, das Buch hat alles, tragische Helden, Technik, die begeistert, einen spannenden Wettkampf, Party, Politik, Machtspielchen und tollkühne Männer und auch ein paar sehr spannende Frauen in ihren wackeligen Kisten. Atlantikfieber von Joe Jackson. Philipps Geschenktipp hat er extra nochmal dazu geschrieben, vor Weihnachten sollen wir das nochmal unterbringen. Und ja, es ist ein tolles Buch und ob es nun für Männer oder Frauen ist, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Wir haben dann noch Post bekommen von Christiane und die hat vor ihrem Buchtipp einen Buchhandlungstipp nochmal gestellt. Wir haben ja gesagt, erzählt uns und sagt uns eure Lieblingsbuchhandlung.
Stimmt.
Und ihre Lieblingsbuchhandlung ist die Buchhandlung Hoffmann in Eutin. Sie schreibt, bereits als Teenagerin in den 70er Jahren habe ich da viel Zeit verbracht. Der Grund war trivial. Als Fahrschülerin musste ich oft die Zeit zwischen Schulschluss und Abfahrt des Busses überbrücken. Und da gab es in dieser Buchhandlung diese Drehständer mit den DTV-Taschenbüchern und die hat sie wirklich stundenlang in Beschlag genommen. Und das Besondere, das Ehepaar Hoffmann, das den Laden damals führte, war niemals ungeduldig, wenn wir als Jugendliche dort sehr viel Zeit verbrachten und in den Büchern schmökerten und dann doch nur wenig kauften. Und viele Jahre später, als die Buchhandlung schon lange an den Sohn der Familie weitergegeben war und die Eltern nach Bornholm umgezogen, da traf sie das Buchhändler-Ehepaar in einem Buch von Christa Wolf. In einem Buch, nämlich in dem Buch Ein Tag im Jahr, da beschreibt sie von 1960 bis 2000 immer den 27. September. Und am 27. September 1990 beschreibt sie, sie trifft sich mit dem Buchhändler-Ehepaar Hoffmann aus Eutin in Schwerin. Und diese erzählen unter anderem vom Eutiner Wochenmarkt.
Verrückt.
Verrückt. Und die beiden, schreibt Christiane, leben jetzt nicht mehr, aber Sohn und Ehefrau führen das Geschäft in Familientradition fort. Und eine Zeit lang gab es dort, und das ist toll, die Möglichkeit, sich als Gruppe für 3 Stunden nach Ladenschluss einschließen zu lassen. Bei Wein und Knabbereien konnte nach Herzenslust gestöbert werden. Herrlich. Und dort hat sie auch, schreibt sie, meinen All-Time-Favorite gekauft. Alles ist erleuchtet von Jonathan Safran Foer. Ein wunderbares Buch. Hast du es gelesen?
Ja, ist auch schon lange her. Ich kann mich nicht mehr erinnern, genau was passiert. Aber ich weiß noch, dass ich es ganz toll fand.
Ein ganz starkes Buch. Also wirklich, ich habe es jetzt, glaube ich, vor langer Zeit gelesen und habe es jetzt nochmal gelesen. Jonathan sucht seine Familiengeschichte in der Ukraine. Mhm. Also seine jüdischen Vorfahren sind von Ukrainern in der Nazi-Zeit gerettet worden. Also sein Großvater. Und jetzt sucht er die Ukrainer, die ihn gerettet haben. Und in der Ukraine trifft er auf Alex, einen Typ in seinem Alter, der eigentlich als Dolmetscher fungieren soll, aber seine Englischkenntnisse sind, naja, so lala. Und das ist ein total lustiger Typ, ein ganz herzlicher, offener Typ. Und man sitzt also einerseits mit Alex und seinem Großvater, mit Jonathan und mit einem furzenden Hund im Auto auf der Suche nach diesem Städtel, nach der alten jüdischen Siedlung in der Ukraine. Man erfährt an einem anderen Handlungsstrang die Geschichte dieses Städtels, Trachimbrot. Und dann sind da die Briefe, die Alex in seinem herrlichen Englisch, also er war, als er Jonathan zum ersten Mal gesehen hat, nicht überwältigt, sondern die Erwartung war so groß, er schreibt er, ich war unterwältigt. Also das ist sehr, sehr lustig und das ist auch wirklich sehr stark übersetzt von Dirk van Gunsteren. Ein ganz tolles Buch, facettenreich, witzig. Das Humorvolle ist die einzige wahrheitliche Art, eine traurige Geschichte zu erzählen, sagt Alex an einer Stelle. Und das ist tatsächlich auch in diesem Buch der Fall. Mit ganz viel Humor. Ich musste wirklich ganz oft auch lachen und oft schmunzeln und da die Tragik und die Komik liegen in diesem Buch ganz stark beieinander und der Humor ist in Alles ist erleuchtet wirklich ein ganz tolles Transportmittel für die Geschichte. Ganz rasant geschrieben. Und dann kommen in diesen lustigen, manchmal albernen, sehr zotigen Situationen dann so ganz poetische große Wellen von großer schriftstellerischer Kunst, wie er beschreibt, eine rauschhafte Sommernacht in diesem Städtel, wo ganz viele in den Büschen verschwinden und Sex haben. Und wie dann jeder sexuelle Akt ein Leuchten ist. Und er stellt sich vor und beschreibt auf ein, zwei Seiten, wie dieses Leuchten eigentlich vom Weltall aus gesehen werden könnte und müsste. Also ein Leuchten der Liebe und der Lust, das ist so, so stark. Und das kommt dann plötzlich eruptiv aus diesem Buch, kommt es einem entgegen, so eine tolle sprachliche Gewalt und diese Bildergewalt, neben wirklich sehr herrlich albernen und zotigen Geschichten und ist tiefschürfend, überraschende Wendungen, starke Familiengeheimnisse und immer, immer wieder die Frage, was würde ich tun, was hätte ich getan, wenn ich in einer ähnlichen Situation bin wie die Protagonisten in dem Buch. Das Debüt Jonathan Safran Foer, Alles ist erleuchtet, heißt das Buch. Christiane schreibt, kluge Gedanken, die im Moment größter Tragik so tiefgründig humorvoll sind, dass ich einfach berührt bin. Und genau so ist es, wie Christiane schreibt. Ein ganz tolles Buch, auch ein super Geschenktipp für Weihnachten.
Verschenkst du eigentlich gern Bücher, Daniel?
Total gern, ja, genau. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, es wird mittlerweile erwartet, dass ich Bücher schenke.
Wirklich?
Ja, genau.
Ich habe immer so ein bisschen Skrupel. Ich habe Angst, ich suche das Falsche raus oder ich schenke irgendwie nicht so gerne Bücher. Ich schenke lieber was mit Buchbezug, manchmal was Selbstgemachtes. Und da das heute unsere letzte Folge vor Heiligabend ist, habe ich dir was mitgebracht.
Oh, ein Geschenk?
Guck mal hier, eine Deko, für der du dekorierst doch so gerne Weihnachten.
Ja, ich habe... In meinem Wohnzimmer ist tatsächlich Santa Claus explodiert gerade schon. Und das ist ja wirklich sehr schön.
Das ist schon gesehen auf Facebook, wie es bei dir aussieht.
Das ist sozusagen ein Buchbaum.
Genau.
Sozusagen wie ein Tannenbaum aus einem Buch. Das heißt, es sind so gefaltete...
Gefaltete Buchseiten, genau.
Gefaltete Buchseiten, also so Katharina Goos Origami.
Absolut.
Hammer. Da kann man ja auch Bücher, die man nicht wegschmeißen möchte,
genau,
nach einem neuen... Also so ein Rossmann zum Beispiel. Da könnte man so einen wunderbaren Weihnachtsbaum
machen. Genau, da muss man dann allerdings aufpassen, dass man nicht aus Versehen sich da so ein bisschen reinliest. Ja, dieser Baum ist übrigens aus einem Thriller von Tess Gerritsen und ich musste einige Seiten nochmal neu falten, weil ich es dann doch ein bisschen brutal fand, wenn dann auf so einer Weihnachtsbaumseite einer direkt gerade ermordet wird. Aber das war schon kaputt und deswegen dachte ich, kann das dafür nehmen.
Wie lange dauert das, bis man so ein Ding gefaltet hat? 10 Minuten?
Ja, also diese Bäume dauern vielleicht so 20 Minuten, weil man braucht schon ziemlich viele Seiten.
Da gibt es eine Anleitung aber auch, ne?
Es gibt eine Anleitung im Internet, genau. Ja, kann man einfach mal googeln. Mhm. Weihnachtsbaum falten. Ist wirklich super, super easy. Man muss auch fast nicht kleben, schön, geht ganz schnell. Mhm. Und Geschenkesegen geht weiter. Daniel, ich habe dir 3 Literaturkalender mitgebracht.
Ich bekomme
noch mehr Geschenke. Du darfst dir einen aussuchen.
Oh,
bin sehr gespannt, welchen du nimmst.
Oh. So, aha, hier haben wir der literarische Katzenkalender. Ich habe eine Katzenallergie, also es ist nicht ganz meins. Arche Literaturkalender 2021, Tagträumer und Nachtschwärmer. Oder sehe ich Inge Bock-Bachmann und Günter Grass. Und den Aufbauliteratur-Wochenplaner. Das ist so ein kleiner Umblätterkalender wochenweise mit schlauen Sprüchen von vielen Frauen. Ja.
Ja, schwere Entscheidung.
Ja, den würde ich tatsächlich nehmen.
Du nimmst,
ich würde gerne den großen mit den vielen unterschiedlichen männlichen und weiblichen Literaten, Tagträumer und Nachtschwärmer. Das sieht mir wirklich sehr interessant aus. Immer kurze Texte, immer eine Woche schaut ein anderer Autor, eine andere Autorin an mit einem kurzen, tiefschürfenden Text dazu.
Okay, dann kriegt Jan den Wochenplaner und jetzt pass auf. Ich sag dir was, der literarische Katzenkalender ist der beliebteste Literaturkalender. Ein absoluter Klassiker, den gibt's schon ewig und deine Freundin Elke Heidenreich verschenkt ihn jedes Jahr ganz viele Katzenbilder und dazu literarische Zitate.
So ein Cross-Promo sozusagen.
Das ist irgendwie, genau, so ein Cross-Ding. Menschen, die Katzen mögen und Bücher mögen, für die ist das perfekte Geschenk. Ist doch, genau, lustig, oder?
Ja, dadurch, dass ich aber, wie gesagt, eine Katzenallergie habe und die eher meide, irgendwie ist
aber
es
aber mit Fotos würde es ja vielleicht gehen mit der Allergie.
Das stimmt, aber... Aber ich habe jetzt irgendwie so kein sonderliches, tiefschürfendes Verhältnis und herzliches Verhältnis zu Katzen. Aber nee, aber
Jan vielleicht.
Aber ihr vielleicht, Jan. Aber zu Ingeborg Bachmann habe ich ein sehr herzliches Verhältnis, deshalb freue ich mich.
Darauf kommen wir bestimmt nochmal zurück. Guck mal, habe ich eine kleine Bescherung für dich gemacht.
Vielen Dank, ach ganz toll. Jetzt ist es wie immer Weihnachten. Wir wollten uns doch nichts schenken. Jetzt habe ich nämlich nichts für dich, noch nicht mal was zum Auspacken.
Das macht ja auch nichts. Ich schenke sowieso lieber, als Geschenk zu kriegen. Ich habe ehrlich gesagt manchmal Angst vor Geschenken.
Ah, okay, zu Ostern werde ich dir was verstecken hier im Studio.
Und das wird herrlich. Es hätte natürlich auch eine Quizfrage sein,
ja,
können. Welches ist der meistverkaufte literarische Kalender? Ja, verschenkt. Es kommen neue Quizfragen, würde ich sagen.
Das Quiz.
So, wer fängt an?
Ich fange an. Wie heißt das Pferd von Don Quixote? Heißt es Rosinante. Ach, du weißt es schon?
Ich weiß es. Aber sag mal,
Rosinante, Bucephalus oder Black Beauty?
Rosinante.
Richtig. Oh,
ich bin so froh, genau. Ich wusste letztes Mal so wenig. Meine Fragen sind ja in Kategorien unterteilt. Deine wäre gewesen Buchhelden übrigens. Mhm. Meine erste Kategorie ist Buchmarkt. Welche bekannten Autoren haben gerade ein gemeinsames Buch veröffentlicht? A. Daniel Kehlmann und Christian Kracht. B. Benjamin von Stuckrad-Barre und Martin Suter. Oder C. Paul Auster und Jonathan Franzen.
Ja, die Stuckrad-Barre und Suter haben das gemacht, genau.
Alle sind so ernst geworden, heißt das. Ja. Das ist offensichtlich, ich habe es noch nicht gelesen, ein Dialog zwischen den beiden. Alles, was ich darüber gelesen habe, klingt sehr abschreckend. Ich bin gespannt, ob es auf der Bestseller
ist. Benjamin Stuckrad-Barre. Also wenn wir mal eine Kategorie haben sollten mit
Autoren, die ich nicht mag,
dann gehört der tatsächlich irgendwie auch dazu. Panikherz, ganz furchtbares, narzisstisches Buch, was mich wirklich angewidert hat. Der inszeniert sich ja immer so als Intellektueller mit flotter Schreibe. Der kann ja schreiben und so, aber oh Leute.
Na, ich bin gespannt, ob es auf der Bestsellerliste landet und wir es dann ziehen irgendwann.
Ich bin schon wieder dran.
Ja.
Wer wartet da eigentlich in Samuel Becketts Theaterstück Warten auf Godot? Sind es Estragon und Wladimir, Thymian und Ivan oder Rosmarin und Pavel?
Ich weiß, es ist Estragon einer von denen, oder glaube ich zumindest, den anderen Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber
Estragon und Wladimir. Ja. Genau, ja, super. Ich dachte, es ist ein witziges Ding mit diesen Küchenkräutern.
Ja, ist lustig.
Thymian und so. Naja.
Sehr gute Multiple Choices gemacht. Meine nächste Kategorie ist Fun Fact. Welche Autorin oder welcher Autor wurde geboren, kurz nachdem der hellische Komet zum ersten Mal gesichtet wurde und starb einen Tag, nachdem der Komet erneut gesichtet wurde?
Oh, das heißt, es war 1900.
Als er zum ersten Mal gesichtet wurde, kann ich dir helfen, war 1835.
Und der taucht doch irgendwie alle 76 Jahre auf, oder wie?
So ungefähr, ja, das genau. Kann ich jetzt nicht ausrichten.
1835.
Ich kann dir aber auch noch, ich sage dir noch als weiteren Tipp, er kam wieder im Jahr 1910. Mhm. Und Multiple Choice wäre, war es A. Mark Twain, B. Thomas Hardy oder C. Emily Dickinson?
Ich hab jetzt bei Mark Twain und Hellischer Komet, habe ich irgendwie so ein Klickgeräusch bei mir im Hinterkopf gehört, als hätte ich das irgendwo bei meiner Quizvorbereitung schon mal gelesen. Also ich würde würde auf Mark Twain tippen.
Das ist richtig, tatsächlich. Und das Gruselige ist, dass er es prophezeit hat sozusagen. Also der wurde am 30. November 1835 geboren, zwei Wochen nachdem der Komet zum ersten Mal sichtbar war von der Erde aus. Und dann hat er 1909 gesagt, ich bin mit dem hellischen Kometen gekommen, nächstes Jahr kommt er wieder. Der Allmächtige hat bestimmt gesagt, es gibt diese beiden unerklärlichen Freaks, sie sind zusammengekommen, sie müssen zusammengehen. Und tatsächlich starb Mark Twain am 21. April 1910, einen Tag nachdem der Komet wieder sichtbar war.
Spooky.
Ist doch, oder? Wirklich? Ja.
Ich habe eine Kategorie, die bei dir, glaube ich, so Who is Who und bei mir Dali Klick heißt. Also so, ich
habe das ja jetzt umgetauft in Litty Klick.
Ach so, Litty Klick. Ach super, Litty Klick. Also vier Fakten und vielleicht weiß man am Ende, wer dahinter steckt. Die erste Information. Er oder sie ist ein Literatur-Nobelpreisträger.
Oh Gott.
Ich habe extra eine Folge abgewartet, in der Jan nicht da ist.
Genau.
Er starb vor 60 Jahren bei einem Verkehrsunfall in Frankreich. Seine Mutter war eine Analphabeten in Nordafrika. Ein Roman erlebte in diesem Jahr ein Comeback, die Pest.
Ah, ein Glück. Albert Camus.
Richtig, Literaturnobelpreisträger. Und es gibt ja diese wunderbare Biografie, die vor einigen Jahren erschienen ist, von Iris Radisch, von der Zeit in Hamburg, Feuilletonchefin. Und die hat ganz toll das Leben von Camus aufgeschrieben. Und der war ja ein interessanter Typ, der so mit Sartre und dieser ganzen bürgerlichen Existenzialisten-Geschichte da gar nicht so viel anfangen konnte. Er war ein anderer Typ. Und der kam aus Nordafrika, aus Algerien, kommt aus einer Familie von Analphabeten. Seine Mutter konnte ein paar hundert Worte nur.
Das ist
ganz spannend, sozusagen eine Bildungskarriere, Albert Camus. Und dann ist er bei diesem Verkehrsunfall ums Leben gekommen als Beifahrer. Und es gab dann immer noch so Gerüchte, es habe möglicherweise irgendein Geheimdienst dahinter gesteckt. Aber naja, gut, also irgendwelche Verschwörungstheorien. Genau. Dieses Jahr wirklich eines der großen Comebacks der Literaturszene, die Pest.
Ja. Warum wohl?
Warum wohl, genau.
Ja, wir möchten es gar nicht sagen. Guck mal, ich kann mal kurz festhalten, dass ich alle drei Fragen wusste. Okay, nach dem vierten Hinweis war es jetzt auch nicht mehr so schwierig. Ja, dann kommt jetzt meine letzte Frage. Kategorie Buchhelden. Wir suchen den Helden eines Weihnachtsklassikers. Dazu lese ich dir ein berühmtes Zitat vor, allerdings im Original, weil ich finde, es ist wirklich im Original schöner. Es klingt immer so ein bisschen angeberisch, finde ich, aber es ist im Original schöner. Maybe Christmas, he thought, doesn't come from a store. Maybe Christmas, perhaps, means a little bit more. Welchen Helden suche ich? Multiple choice.
Gern.
A. Ebenezer Scrooge aus Dickens Weihnachtsgeschichte. B. Den standhaften Zinnsoldaten von Hans Christian Andersen. Oder C. Den Grinch von Dr. Seuss.
Also Hans Christian Andersen hättest du das Original ja im Dänisch gehabt, offensichtlich.
Das hast du glasklar erkannt.
Sherlock Daniel Holmes. dadurch, dass wir Ebenezer Scrooge letztes Mal schon im Quiz hatten oder vorletztes Mal, dann würde ich auf den Grinch tippen.
Ja, das ist natürlich richtig. Das hast du sehr gut Sherlock Holmes-mäßig detektivisch herbeigeführt. Ja, wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat von Dr. Seuss, ein großartiger amerikanischer Autor. Hast du mal was von ihm gelesen?
Nee.
Auf den müssen wir unbedingt nochmal eingehen in irgendeiner weiteren Folge. Und es ist gerade eine neue Übersetzung vom Grinch erschienen, von Nadja Budde übersetzt. Das ist ja eine bekannte deutsche Kinderbuchautorin. Die Übersetzung ist okay, aber es zeigt eben auch, warum man diese Verse eigentlich wirklich nicht übersetzen kann, weil die so viele Wortspiele und so Buchstabenverdreher enthalten. Die sind wirklich, wirklich genial. Es gibt ein paar okaye deutsche Übersetzungen. Und ich würde immer sagen, bevor man seinen Kindern das gar nicht vorliest, dann doch eine deutsche Übersetzung nehmen, denn die Kinder können natürlich kein Englisch. Aber wer die Gelegenheit hat, auf jeden Fall auf Englisch lesen, ganz großartig.
Das war doch ein ganz erfolgreiches Quiz für uns
heute. Absolut, wir hatten alle alles richtig.
Alle alles richtig und
das
wir haben
wir
trotzdem
noch
was dazugelernt. Nee, das hatten wir noch nie, genau. Vielleicht waren die Fragen zu einfach.
Nein.
Das kann es nicht sein.
Das kann es nicht sein. Ja, dann losen wir jetzt einfach nochmal unseren Bestseller fürs nächste Mal.
Für die Weihnachtsfolge.
Ja, Jan und Daniel machen eine Weihnachtsfolge, die am ersten Feiertag erscheint. Das finde ich sehr heroisch von euch. Ich hole mal die Lostrommel, mal sehen, was ihr bis dahin lesen müsst. Ich wünsche euch, dass es nicht so quälend ist wie Dirk Rossmann.
Oh, es war so furchtbar.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Es sind nicht mehr so viele Lose drin, weil wir wirklich die Bestsellerliste hoch und runter gelesen haben. Ich hoffe, da kommt bald mal was Neues. Ich ziehe für euch Volker Klüpfel und Michael Kober, Funkenmord.
Also ein Krimi offensichtlich.
Ein Krimi, ja, das ist dieses Team, diese zwei, die zusammen Krimis schreiben. Ich habe von denen noch nie was gelesen, aber ich kenne viele Leute, die Fans sind.
Mhm.
Ein Krimi. Hatten wir jetzt, naja gut.
Hatten wir schon. Letzte Woche hatten wir einen Krimi-Schwerpunkt. Aber ein Krimi geht ja immer.
Krimi geht immer. Wir hatten lange Zeit gar keine Krimis in unserem Podcast. Und ich würde jetzt Dirk Rossmann auch mal da rausnehmen aus der Kategorie
Krimi. Nein, das war gar nichts. Nein, das war gar nichts.
Darauf einen Felsenkeks. Hagrid in Ehren.
Ja, das war's für heute.
Ja, schreibt uns gerne an eatreadsleep@ndr.de, wenn ihr uns eure Lieblingsbücher empfehlen wollt oder anderweitige Anmerkungen zu unserem Podcast habt, zur Frage Männerbücher, Frauenbücher zum Beispiel, die wir erneut aufgeworfen haben. Empfehlt uns weiter, abonniert uns, dann kriegt ihr die neue Folge automatisch. Und ganz wichtig, bewertet uns gerne. Das kann man in manchen Podcast-Apps. Mhm. Und da freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet.
Ja, seid dabei nächste Woche bei der Weihnachtsfolge. Und ich kann nicht ausschließen, dass auch ein Weihnachtslied erklingen wird. Wahrscheinlich.
Vielleicht singen Daniel und Jan.
Mal gucken. Ich weiß nicht. Jan hat ja gesagt, er wird nicht öffentlich singen.
Ja, stimmt.
Das ist, ich bin ja eher schmerzbefreit.
Ja, vielleicht kriegst du ihn noch dazu. Yeah, Jan, singen.
Okay, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Eat. Read. Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.